Ganz herzlich guten Morgen. Vielen Dank auch dir, Samuel, für die Einleitung. Auch ganz herzlichen Dank dem ganzen Team, das da mitgesungen hat, mitgespielt hat. Und auch Ihnen natürlich. Ihr habt kräftig mitgesungen. Ich möchte auch ganz herzlich grüßen, auch im Internet. Ich weiß, dass viele Leute jetzt zuhören, zusehen. Gestern Nachmittag oder gestern Abend bekam ich noch ein SMS aus der Türkei. Sie werden beten, auch für diesen Gottesdienst, sind ganz gespannt, was kommt. Also viele Grüße auch in die Türkei. Wir machen weiter mit unseren Schritten durch die Bibel. Wir sind mittlerweile in 1. Korinther Kapitel 4. Ich hoffe, Sie haben zu Hause alle dieses Kapitel durchgelesen. Wenn Sie eine Bibel mit dabei haben, schlagen Sie auf Kapitel 4. Sie dürfen auch das iPhone nehmen oder irgendwas, ist kein Problem. Einfach 1. Korinther Kapitel 4. Und ich habe den Übertitel gewählt, sei ein Vorbild. Und Paulus schreibt Folgendes, und mit dem möchte ich beginnen, in 1. Korinther Kapitel 4, die Verse 14 bis und mit 16. Dort schreibt er schreibt den Korinthern, ich schreibe das nicht, um euch zu beschämen, sondern um euch auf den rechten Weg zu bringen. Ihr seid doch meine geliebten Kinder, und selbst wenn ihr Tausende von strengen Aufsehern durch Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn durch Jesus Christus und durch das Evangelium bin ich euch zum Vater geworden. So bitte ich euch, nehmt mich zum Vorbild. Wow. Paulus kann sagen, ich bitte euch, nehmt mich zum Vorbild. Kannst du das auch? Können Sie das? Können Sie sagen zu dem neben Ihnen, hinter Ihnen, vor Ihnen, nehmt mich bitte zum Vorbild? Wie sagt Paulus das? Paulus, er ist der Gründer der Gemeinde von Korinth. Die Gründungsurkunde der Gemeinde von Korinth, die finden wir, können Sie wieder aufschlagen, Apostelgeschichte, Kapitel 18, die Verse 1 bis 9. Das finden wir, wie Paulus die Gemeinde in Korinth gründet. Ich lese den ganzen Abschnitt, lese ich Ihnen vor. Dort steht, danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und dort fand er einen Juden namens Aquila, aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, das war der damalige Cäsar, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesen ging er, und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich vom Beruf Zeltmacher. Er hatte aber jeden Sabbat Unterredungen in der Synagoge, und er überzeugte Juden und Griechen. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, wurde Paulus durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstanden und lästerten, da schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut sei auf eurem Haupt. Ich bin rein davon, von nun an gehe ich zu den Heiden. Und er ging von dort weg und begab sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes namens Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig samt seinem ganzen Hause. Und jetzt, auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Also hier ist die Gründungsurkunde der Gemeinde in Korinth. Und wenn man eine Gemeinde gründet, was denkt ihr? Geht man da innerlich mit? Was denkt ihr? Wenn man eine Gemeinde gründet, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist sehr, sehr viele Gebete gehen dem voraus. Sehr viele Unterredungen mit den Menschen. Sehr viele schlaflose Nächte. Sehr viel auch seelisches Arbeiten. Das geht all dem voraus. Und plötzlich bekehrt sich dann jemand, und er heißt Justus, und heißt es hier, und er ging von dort weg und begab sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes namens Justus. Und auch der Synagogenvorsteher mit seinem ganzen Haus wird dann gläubig. Das heißt, jemand, der eine Gemeinde gründet, der freut sich daran, wenn eine Gemeinde geistlich wächst. Wenn es positiv vorwärts geht. Wenn diese Gläubigen Sie kommen aus der Welt und sie entscheiden sich, mit Jesus zu gehen. Sie geben ihr Leben dem Herrn Jesus und sagen, ich möchte mein Leben mit Jesus leben. Und da geht doch ein Gemeindepastor, ein Gemeindeleiter, der geht doch innerlich mit. Das bewegt ihn. Wachsen sie im Glauben, bleiben sie stehen. Und er hofft, dass sie langsam zu geistlich reifen Menschen werden, Gläubigen heranwachsen, Männer und Frauen, die selber Vorbilder werden, dass sie andere sagen können, schau einmal, folge du mir nach in meiner Liebe zu Jesus. Folge du mir nach in meiner Liebe zum Worte Gottes. Folge du mir nach in meinem Leben, das ich lebe, ganz persönlich mit Jesus Christus. Und das möchte der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus möchte, dass die Gemeinde in Korinth geistlich erwachsen wird, fähig wieder andere anzuleiten und zu lehren. Paulus hatte sehr viel Mühe darauf verwandt, das zu tun. Er hatte Zeit, Kraft, Nerven investiert. 1,5 Jahre blieb er in der Gemeinde Korinth, lehrte dort Tag und Nacht. Und wir haben gelesen hier, er war vom Beruf Zeltmacher. Das heißt, er hat am Tag gearbeitet, um sein eigenes Brot zu verdienen, und nachts hat er die Gemeinde unterrichtet. Er betreute die Gemeinde dann, als er wegzog aus Korinth, durch verschiedene Briefe. Er schickte dorthin den Timotheus, seinen Mitarbeiter. Du Timotheus, geh nach Korinth und schau, dass diese Gemeinde in Korinth weitergeht, dass sie wächst. Schau, dass sie verwandelt wird in das Bild Jesu. Dann schickt er später den Timotheus, den Titus. Und in alledem hat Paulus die Hoffnung, den Wunsch, die Sehnsucht, dass diese Gemeinde verändert wird. Ein Abglanz ist von Jesus Christus. Ist es auch Ihr Wunsch für unsere Gemeinde? Mein Wunsch ist für die Jugendarbeit ist es, dass wenn ich mal nicht mehr da bin, dass dann andere da sind, die genau die gleiche Arbeit weitermachen. Dass es weitergeht. Dass sie sagen können, ja, so möchte ich werden, so möchte ich sein. Und es ist interessant, in Korinth, da war nichts von dem der Fall. Paulus arbeitet 1,5 Jahre, schreibt Briefe, schickt den Timotheus, den Titus. Und anstelle, dass sich die Gemeinde positiv entwickelt, da sind Probleme über Probleme. Das sind Parteiungen und Spaltungen, Unmoral, Streit, die gehen miteinander vor Gericht, schlagen sich die Köpfe ein, sind betrunken beim Abendmahl. Und nun kommt der Hammer. Obwohl Paulus so viel investiert hat, sich bemüht, Kraft, Zeit, Geld, Nerven, sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt hat, viele Gespräche geführt. Ich denke, er hat auch oft geweint, wenn er gesehen hat, dass diese Menschen nicht vorwärts machen. Sie bleiben stehen. Er merkt, die Gemeinde in Korinth, die will sich nicht trennen von ihren unmoralischen, eigennützigen Lebensweise. Nein, sie wollen selber leben. Sie wollen das tun, was sie wollen. Und interessant, obwohl sich Paulus um sie bemüht, sie auffordert, folge meinem Vorbilde nach. Da drehen die Korinther den Spieß um und sie fangen an, den Paulus in Frage zu stellen. Du Paulus, du bist ja gar kein richtiger Apostel. Dein Evangelium ist gar kein richtiges Evangelium. Nein, nein, wir wollen lieber dem Petrus nachfolgen, dem Apollos. Der hat das bessere Evangelium als du. Sie unterstellen ihm unlautere Motive. Sein Amt wird in Zweifel gezogen. Kennt ihr den Ausdruck, einen dicken Hals zu bekommen? Ich habe Menschen erlebt, die haben so einen dicken Hals bekommen. Zuerst haben sie sich geärgert und dann lief ihr Gesicht so ganz rot an und ihre Halsschlagader wurde ganz dick. Ich hatte Angst, dass diese Person jetzt dann gleich zerplatzt. Ich denke, ähnlich müsste es eigentlich dem Paulus gegangen sein. Wenn man sich bemüht, wenn man sich anstrengt, schlaflose Nächte um die einzelnen Seelen der Gemeinde kämpft, nee, die drehen den Spieß um. Sie sagen, du Paulus, nein, dein Evangelium stimmt nicht. Du suchst nur deinen eigenen Vorteil. Nun, einen dicken Hals kann man bekommen, wenn man sich ärgert. Man kann aber auch Dinge, wenn man sich ärgert, zu Tode schweigen. Kennen Sie das auch? Die einen kriegen einen dicken Hals und die anderen sagen gar nichts mehr. Und wieder andere verkriechen sich im Bett. Paulus, seine Reaktion ist so ganz, ganz anders. Er kriegt keinen dicken Hals, er zieht auch nicht die Bettdecke über sich, er hüllt sich auch nicht in Schweigen. Obwohl Paulus verleumdet wird, von den Korinthern im Regen stehen gelassen, er reagiert so, wie geistliche Menschen reagieren sollten. Wir lesen nun noch einmal 1. Korinther Kapitel 4, Vers 14 bis 16. Und da muss ich einfach sagen, da staune ich über diesen Mann. Was war das für ein Mann? Er hätte einfach einen dicken Hals kriegen können. Er hätte einer sagen können, nee, die Korinther, da ist Hopfen und Malz verloren, das bringt überhaupt nichts. Er hätte sagen können, okay, ich ziehe mich ins Schneckenhaus zurück, die Decke über den Kopf, ich will von dem alles nichts mehr wissen. Nein, er schreibt Folgendes. 1. Korinther 4, Vers 14. Ich schreibe das nicht, um euch zu beschämen, sondern um euch auf den rechten Weg zu bringen. Das heißt, Paulus kämpft weiter. Paulus, obwohl er verleumdet wird, Paulus, obwohl er in Frage gestellt wird, falsche Motive unterstellt werden, er sagt, ich schreibe, aber zwar nicht um deswegen, um euch zu beschämen, sondern um euch auf den rechten Weg zu bringen. Ihr seid doch meine geliebten Kinder. Und selbst wenn ihr Tausende von strengen Aufsehern durch Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn durch Jesus Christus und durch das Evangelium bin ich euch zum Vater geworden. So bitte ich euch, nehmt mich doch zum Vorbild. Paulus reagiert nicht mit Ärger. Auch nicht mit einem Schmollmund. Paulus reagiert anders. Ich denke, wir alle haben da sehr viel zu lernen, auch ich. Er reagiert mit Sanftmut. Auf die diversen Anschuldigungen sagt er in 1. Korinther 4, Vers 1, dafür halte man uns, oder dafür halte uns jedermann, nämlich für Diener des Christus und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Er wird verleumdet, angeklagt, in Frage gestellt. Und dann sagt er, wisst ihr, wer ich eigentlich bin? Ich bin ja nur der Diener. Ihr klagt ja im Grunde genommen nicht mich an, sondern meinen Chef, meinen Herrn. Ich bin nur sein Diener. Ich bin nur der Haushalter. Ich bin ein Diener unter vielen. Und Jesus ist mein Chef. Ihr klagt mich an, aber ich bin doch nur der Verwalter. Und hinter mir steht Jesus, der Besitzer der Gemeinde. Und weil ich Verwalter, weil ich Diener bin, da muss ich mich doch nicht ärgern. Wisst ihr, wir ärgern uns oft viel zu viel und viel zu schnell, und ich sage das zu mir selber, weil wir uns viel zu wichtig nehmen. Paulus nimmt sich nicht wichtig, weil er sagt, ich bin nur der Diener, ich bin nur der Verwalter, und deswegen sollte ich mich ärgern. Ich habe zwar schlaflose Nächte, ich habe Nöte mit euch, aber ich ärgere mich nicht, weil ich der Diener des lebendigen Gottes bin. Warum sollte ich mich ärgern, wenn es nicht so läuft, wie ich es mir selber vorgestellt habe? Warum sollte ich mich ereifern? Es ist ja Gottes Sache, an der ich stehe. Warum sollte ich einen dicken Hals bekommen oder mich unter die Bettdecke des Vergessens zurückziehen? Es ist doch er, dem die Gemeinde gehört. Paulus kann sagen, ich darf ganz ruhig sein. Denn Gott sitzt im Regiment. Er ist der Herr und der Meister. Er ist der Besitzer und der Eigentümer der Gemeinde in Korinth. Auf sein eigenes Leben bezogen sagt er nur eines, nämlich in Vers 2 von Kapitel 4. Da sagt er, übrigens, man sucht hier an den Verwalter nur das eine, nämlich, dass eine Treue erfunden wird. Paulus muss sich nicht rechtfertigen. Er kann nur sagen, nein, an mir wird nur eines gesucht, nämlich, dass ich treu bin. Und genau das war Paulus durch und durch. Paulus hatte verschiedene Zeugen um sich herum. Als er im Gefängnis war, war er angekettet, rechts und links zwei Soldaten. Die konnten bezeugen, Paulus ist treu. Seine Mitarbeiter, Titus, Timotheus konnte bezeugen, der ist treu in allen Dingen. Und Paulus war treu allen Widerständen zum Trotz, allen Anfeindungen entgegen, allem in Frage gestellt werden. Er war treu. Er war treu, obwohl man ihm falsche Motive unterstellte. Weil Paulus wusste sich nicht der Gemeinde in Korinth verpflichtet, sondern dem lebendigen Gott. Und so kann er sagen, in Vers 3 bis 4, lesen wir das vor. 1. Korinther, Kapitel 4, Vers 3 bis 4. Da sagt er, mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst, denn ich bin mir nichts bewusst. Aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr, er ist es, der mich beurteilt. Also Paulus bezieht sich hier auf eine römische Gepflogenheit und römisches Recht, nämlich auf den höchsten Richter sich zu beziehen. Hat er das nicht schon einmal gemacht, irgendwo in seinem Leben? Wer kann sich erinnern? Da wurde er angeklagt von den Juden, die wollten ihn zum Tode verurteilen. Er steht vor dem Richter. In Apostelgeschichte 25 können Sie das nachlesen. Und dann beruft sich Paulus und sagt, ich berufe mich als römischer Bürger, berufe mich auf den Kaiser in Rom. Und hier in Korinth beruft er sich nicht auf den Kaiser in Rom, sondern als Himmelsbürger beruft er sich auf den höchsten Richter, auf Gott selbst. Und er sagt, Gott ist mein Zeuge. Er sagt, Gott soll mein Richter sein. Er der Ewige, der die Herzenseinstellungen prüft. Er soll mich prüfen. Ich stehe vor Gott. Denn Paulus ist sich keine Schuld bewusst. Er hat ein reines Gewissen und er hat nichts zu verbergen. Darf ich Sie fragen, kann Gott auch Ihr Herz prüfen? Kann Gott auch Ihre Motivation hinterfragen? Gott, der ins Verborgene sieht, er kennt alle Seiten Ihres Lebens, auch die, die Sie am liebsten nicht zeigen würden. Paulus kann sagen, dieser Gott, dem nichts verborgen ist, der in die dunkelsten Tiefen meiner Seele hineinschaut, er soll mein Richter sein. Wie fantastisch ist dieser Mann. Vorbildlich. Und so kann Paulus sagen, denn was mich betrifft, ich lese es nach der neuen evangelistischen Übersetzung, lese ich noch einmal der gleiche Vers, doch was mich betrifft, so ist es mir völlig gleichgültig, ob ich von euch oder irgendeinem menschlichen Gericht beurteilt werde. Ja, ich maße mir nicht einmal selbst ein Urteil über mich an. Ich bin mir zwar keine Schuld bewusst, aber dadurch bin ich noch nicht gerechtfertigt, denn der Herr ist mein Richter. Paulus hatte ein völlig reines Gewissen. Er hatte nichts zu verbergen. Sein Leben ist klar, sauber und rein. Und er muss sich nicht fürchten, dass irgendwo ein toter, verborgener Hund im Keller mal ausgegraben wird. Oder dass irgendein Schatten auf sein Leben, auf sein Zeugnis oder seine Arbeit fällt. Faszinierend. Und so kann Paulus sagen, und deswegen, was tut ihr Korinther? Ihr kennt doch eigentlich meine Motivation. Ihr kennt mich, ich habe 1,5 Jahre bei euch gearbeitet. Ihr habt mir Tag und Nacht zusehen können. Ihr kennt meine Lehre, ihr kennt mein Amt, ihr kennt meine Berufung. Und ihr stellt mich in Frage. Und so muss Paulus ihnen schreiben, in 1. Korinther Kapitel 4, Vers 5, sagt er ihnen, ich lese wieder nach der neuen evangelistischen Übertragung, verurteilt also nichts vor der von Gott bestimmten Zeit. Wartet, bis der Herr kommt. Er wird das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die geheimen Motive der Menschen offenbaren. Und dann wird jeder das Lob erhalten von Gott, das er verdient. Im Leben des Paulus ist alles so klar, alles so licht, so transparent. Und deswegen, weil es so ist, kann er nicht nur den Korinthern schreiben, sondern auch den Philippern, auch den Kolossern kann er schreiben. Ich lese zwei Bibelstellen aus dem Philipperbrief und eine aus dem Kolosserbrief. Entschuldigung, eine aus dem Philipperbrief und eine aus dem Korintherbrief. Philipper 3, Vers 17 und 1. Korinther 11, Vers 1. Da sagt Paulus, werdet meine Nachahmer, Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbilde habt. Er kann nicht nur den Korinthern das sagen, neben mich zum Vorbild, sondern auch den Philippern. Und in 1. Korinther 11 lesen wir, seid meine Nachahmer, gleich wie ich auch der Nachahmer des Christus bin. Faszinierend. Noch einmal, sind auch wir so klar? Sind auch wir so Licht und so völlig transparent? Ich habe hier mein Handy. Könnten Sie Ihr Handy der Person hinter Ihnen geben? Das Passwort geben? Dass die hineinschaut und alles anschaut, was Sie sich angeschaut haben in den letzten 14 Tagen? Sind wir so klar? Ihr Laptop, Ihre Internetseiten, die Sie besucht haben in den letzten 14 Tagen. Paulus kann sagen, ich bin völlig klar vor einem lebendigen Gott. Wir sollten uns bewusst sein, eines Tages kommt der Moment, wo wir nichts mehr verstecken können. Eines Tages kommt der Moment, wo Gott uns selber fragen wird, was hast du auf dieser und jener Internetseite gemacht? Eines Tages wird Gott uns fragen, welche Lokale, welche Veranstaltungen hast du besucht? Und deswegen sagt Paulus in 1. Korinther 4, Vers 5b, sagt er, denn der Herr, er kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen wird und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Es kommt der Tag. Und es kommt der Tag, wo Gott einmal Urteil sprechen wird über unser Reden, Denken und Tun. Kann dann Gott über deinem Leben sagen, wie es heißt in Matthäus 25, recht so, du guter und du treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Und im 1. Korintherbrief sagt Paulus, wir hatten das letztes Mal das behandelt, 1. Korinther 3, ab Vers 13, das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Hält das, was er auf dem Fundament gebaut hat, stand, wird er belohnt. Wenn es aber verbrennt, wird er Schaden zu tragen haben. Er selbst, er wird zwar gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer herausreißt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Gott wird jeden verderben, der den Tempel Gottes verdirbt, denn Gottes Tempel ist heilig. Der seid ihr. Paulus kann sich hinstellen als ein Vorbild. Und er kann auch den Apollos, seinen Begleiter, hinstellen als Vorbild. Und er sagte dann in Vers 6, wir machen weiter mit unserem Kapitel. Er sagt in Vers 6, das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläst. Paulus, er weiß, eines Tages werde ich vor Gott Rechenschaft ablegen. Entsprechend lebt er, dient er und richtet sein Leben auf das Ziel aus. Deswegen sagt er, betrachtet uns als Diener, als Haushalter der Gnade Gottes. Paulus kann sagen, ich bin ein Diener, ich stehe in seinem Dienst, ich bin ein Verwalter, er ist der Besitzer. Wir Menschen, wir neigen dazu, in zwei Extreme zu geraten oder zu fallen. Die Korinther, die meinten, sie seien der Nabel der Welt. Die Korinther waren eingebildet. Sie waren stolz auf ihr Können, ihre Ausbildung, Wissen, Intelligenz. Und haben wir nicht auch diese Tendenz? Wir sind eingebildet über unserem Können. Eingebildet über unsere Ausbildung, eingebildet über unser Wissen, unsere Intelligenz. Aber wisst ihr, es braucht nur ein kleines Blutgerinnsel und alles mit deiner Intelligenz wissen können ist vorbei. Wir fühlen uns besser als andere. Wieder andere neigen dazu zu sagen, weißt du, ich kann überhaupt nichts. Ihre Gaben runterzumachen. Sie schauen nur auf ihre Schwächen. Weißt du, ich kann das nicht. Ich bin nicht so intelligent. Ich habe diese und diese Ausbildung nicht gemacht. Sowohl das eine wie das andere, beides ist falsch und beides ist sündig. Die Eingebildeten, sie verachten mit ihrem Denken und Verhalten den lebendigen Gott. Denn sie geben Gott nicht die Ehre. Paulus war ein heller Kopf. Er konnte das ganze Alte Testament auswendig. Er hat uns die wunderschönsten Briefe des Neuen Testaments weitergegeben. Und er sagt, ich bin nur ein Diener und nur ein Verwalter. Wenn wir eingebildet sind, dann verachten wir mit unserem Verhalten den lebendigen Gott. Und wir geben Gott nicht die Ehre. Die Sünde, die dahinter steckt, ist der Stolz. Und die Bibel sagt über diesen Stolz Folgendes. In Sprüche 16, 18. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Und die, die sich niedermachen und sagen, weißt du, ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe keine gute Ausbildung. Auch die verunehren den lebendigen Gott. Hat nicht Gott dich gemacht? Und wenn du sagst, ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nichts, machst du dann nicht deinen Schöpfer klein? Im Psalm 139 steht, ich glaube es ist Vers 14, das erkennt meine Seele, dass du mich wunderbar gemacht hast. Wo ist deine Dankbarkeit gegenüber deinem Schöpfer? Menschen, die sich selbst niedermachen, die drehen im Grunde genommen nur um sich selbst. Die Korinther, sie drehten auch um sich selbst. Aber sie traten nach außen und haben gemeint, wir sind die Besten. Und so muss Paulus ihnen sagen, in 1. Korinther Kapitel 4, Vers 8, sagt er ihnen, O ihr Korinther, ihr seid schon satt geworden. Ihr seid so zufrieden mit euch selber. Ihr seid satt geworden. Ihr seid schon reich. Ihr braucht ja gar nicht Jesus mehr. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Aber ihr Leben sagt ja eine ganz andere Sprache. Und dann sagt Paulus, O wäret ihr doch zur Herrschaft gelangt, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Paulus muss sie rügen und sagen, ja, wer gibt dir eigentlich einen Vorzug? Der nächste Vers. Denn wer gibt dir einen Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Und wenn du etwas empfangen hast, was wegen rühmst du dich denn, als ob du es nicht empfangen hättest? Eingebildet und auch immer wieder, ich kann das nicht. Beides ist falsch und beides ist sündig. Vergessen wir nicht, alles was wir sind, alles, was wir haben, alles, was wir können, das ist doch nur geliehen. Das sind nur Geschenke des lebendigen Gottes. Und diese Gaben sollen wir, wie der Apostel Paulus, als Diener, als Verwalter einsetzen, zum Wohle der ganzen Gemeinde. Die Gemeinde in Korinth, die blustert sich auf. Kennen Sie so einen Pfau, der sich aus seinen Federn schwingt? Aufgeblustert vor Wichtigtuerei. Sie wollten gern die großen Helden sein. Ganz im Gegensatz dazu die Apostel. Paulus schreibt Folgendes, wir lesen wieder weiter aus unserem Kapitel. 1. Korinther 4, Abvers 9. Da sagt er, denn mir scheint, Gott hat uns die Apostel auf den letzten Platz gestellt. Wie zum Tod verurteilte Verbrecher stehen wir in der Arena. Für die ganze Welt sind wir ein Schauspiel geworden, für Engel und Menschen. Wir stehen als Narren da, weil wir mit Christus verbunden sind. Aber ihr seid stark durch Christus, ihr seid klug, wir sind schwach. Ihr natürlich stark, ihr seid berühmt, wir aber verachtet. Bis zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst und haben nicht genügend anzuziehen. Wir werden misshandelt und haben nirgendwo ein Zuhause. Wir plagen uns ab, um mit den eigenen Händen das tägliche Brot zu verdienen. Wenn wir beschimpft werden, dann segnen wir die Leute. Wenn man uns verfolgt, halten wir still. Beleidigt man uns, antworten wir freundlich. Bis jetzt sind wir für die ganze Welt wie der letzte Dreck geworden. Ein Abschaum für alle. Was für ein Gegensatz. Hier die Korinther, eingebildet, hochnäsig, egoistisch. Und gleichzeitig lebten diese hochnäsigen, eingebildeten, egoistischen Korinther in Sünde, Unmoral und Streit. Was für ein Zeugnis. Und auf der anderen Seite der Apostel. Er sagt, wir sind wie auf den letzten Platz gestellt. Man beachtet uns nicht. Wie zum Tode verurteilte Verbrecher werden wir behandelt. Und wisst ihr, wie das war damals? Angespuckt, geschlagen. Wir sind alle zum Schauspiel geworden. Die ganze Welt hält uns zum Narren. Wir sind schwach, unansehnlich, verachtet. Ja, wir haben Hunger und Durst. Und sogar zu wenige Kleider, um sie anzuziehen. Wir sind nirgends zu Hause. Und doch, sagt Paulus, obwohl das alles so ist, dieser ganze Katalog, und dennoch beweisen und erweisen wir uns in diesen Widrigkeiten als Diener des lebendigen Gottes. Auch wenn wir mit äußerlichen, notvollen Umständen zu kämpfen haben, wir wissen eines, und das sagt Paulus in 1. Korinther 15, 57. Was steht da? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Paulus in den Widrigkeiten, Jesus ist Sieger. Paulus in den Nöten, wir dürfen mehr als Überwinder sein. Paulus in den Anfechtungen, ich darf Negatives in Positives umwandeln mit dem Herrn Jesus. Ich darf mein Minus in ein Jesus-Plus verwandeln, weil er in mir wohnt. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und so kann er sagen, ich lese noch einmal, 1. Korinther 4, Abvers 12b. Wenn wir beschimpft werden, dann segnen wir die Leute. Wenn man uns verfolgt, dann halten wir still. Wenn man uns beleidigt, dann antworten wir freundlich. Das kann kein normaler Paulus. Vor seiner Bekehrung hat er die Leute verfolgt. Vor seiner Bekehrung war er der erste Christenverfolger der Geschichte und hat die Menschen umgebracht. Aber Christus in mir, und darum ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Rechnen wir mit Jesus in uns? Stehen wir mit dem Herrn Jesus auf? Gehen wir mit dem Herrn Jesus durch den Tag? Und genau das hat Paulus getan. Und so kann Paulus sich auch in den widrigen Umständen des Lebens, kann er sich als ein wahrer Jünger Jesu erweisen. Er kann freundlich, segnend Stille halten. Und deswegen kann er auch den Menschen sagen, er kann seinem geistlichen Sohn den Titus schreiben. Wir schlagen auf Titus 2, Vers 6. Titus 2, Vers 6. Vor allem aber sei du selbst ihnen ein Vorbild im Gutes tun. In deiner Lehre zeige Unverdorbenheit und den gebührenden Ernst in gesunden, unanfechtbaren Worten, damit jeder Gegner sich beschämt fühlt und uns nichts Schlechtes nachsagen kann. Und wisst ihr, der Paulus, da sieht man sein Herz. Weswegen schreibt der Paulus das den Korinthern? Um die Korinther runter zu machen? Um ihnen den Spiegel vorzustellen und zu sagen, schaut doch mal, so seht ihr aus? Nein, er zeigt es ihnen, um sie für Christus zu gewinnen. Um sie vor Christus hinzustellen. Er will sie nicht runtermachen und er will sie auch nicht von oben herab belehren. Und so schreibt Paulus, wir lesen den nächsten Vers, in Vers 14. Da sagt er, nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Ein echter Papa, ein echter Vater. Was will ein echter Vater? Er will doch nur das Allerbeste für seine Kinder. Ich sage jetzt, ein echter Papa. Viele sind Väter, aber keine Väter. Viele haben Kinder, aber nehmen ihre Verpflichtung und kommen sie nicht nach. Ein echter Vater, eine echte Mama, die leidet zeitlebens mit ihren Kindern mit. Wenn Kinder falsche Wege gehen, haben sie schlaflose Nächte. Wenn Kinder Wege gehen, die den Herrn betrüben, dann fließen Tränen. Wenn Kinder Wege gehen, die nicht gut sind, dann bestürmen sie den Thron des lebendigen Gottes. Ein Vater leidet mit seinen Kindern. Ein Vater fühlt mit. Er hat schlaflose Nächte. Er lässt sie nicht einfach ihrem Schicksal. Er geht ihnen nach. Wenn sie Wege einschlagen, die nicht gut sind, Vater im Himmel, ziehe sie du zurück zu dir. Ein echter Vater liebt seine Kinder mehr als sein eigenes Leben. Die Korinther waren die Kinder des Apostel Paulus. Und es muss ihn unglaublich geschmerzt haben, als sie ihn so runtergemacht haben. Falsche Motive unterstellt, ihn verleumdet, persönlich angegriffen. Und dennoch, er lässt nicht nach, sich für sie einzusetzen. Er sagt ihnen in Vers 15, denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet, oder ein Lehrmeister, der kann einen dicken Hals kriegen, alles erlebt in meiner Ausbildung, da ist manchmal der Hammer geflogen. Wenn ich nicht so wollte, wie der Chef wollte. Aber macht das ein Papa auch? Und deswegen sagt Paulus, denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter, denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. Paulus, er lässt sich nicht entmutigen. Paulus, er schmeißt die Flinte nicht in den Korn. Und er sagt auch nicht, es hat doch gar keinen Sinn. Nein, er bleibt dran. Solange er atmen kann, betet er für die Gemeinde in Korinth. Ja, Paulus schickt der Gemeinde in Korinth eine herzliche Einladung. Er sagt ihnen, ich ermahne euch nun, Vers 16, ich ermahne euch nun, werdet doch meine Nachahmer, kommt in meine Fußstapfen, ich bin der Papa, ich gehe voran und ich zeige euch den Weg, kommt mit mir, dann kommt's gut. Und deswegen kann Paulus sagen, nehmt mich doch zum Vorbild. Wie haben ihre Kinder reden gelernt? Durch ihr Vorbild. Man weiß aus der Kindererziehung, die Kinder lernen ihre Sprache von den Eltern. Wenn ich chinesische Eltern gehabt hätte, könnte ich heute Chinesisch. Habe ich nicht gehabt. Ein bisschen Berndeutsch. Es ist interessant, die Kinder lernen in ihrer Aussprache, in ihrem Wortschatz, in ihrem Wortklang. Sie lernen das alles von den Eltern. Auch im Verhalten kopieren die Kinder von den Eltern. Und genauso im geistlichen Bereich. Vorbild ist die beste Erziehungsmethode auch in der Gemeinde Jesu. Ich kann mich gut an meine Jugendzeit erinnern hier in der Gemeinde. Ich darf seit vielen, vielen Jahren hier in der Gemeinde sein, seit der Gründung. Und da gab es immer Männer und Frauen, wo ich sagen konnte, so möchte ich einfach sein. Die sind heute noch in meinem geistlichen Auge, stehen die vor mir. Ich sage keine Namen. Sie sind schon beim Herrn. Aber konnte ich sagen, so möchte ich einer sein. Die waren nicht perfekt. Die waren nicht vollkommen. Aber sie waren Männer und Frauen, die mit dem Herrn Jesus unterwegs waren. Und genau das, dieses Vorbild, solche Vorbilder möchte ich auch für unsere Gemeinde. Es ist faszinierend, wie sie Jesus ausgestrahlt haben. Sie waren sterbenskrank, lagen auf dem Sterbebett. Und sie haben Jesus ausgestrahlt. Ich kam zurück aus Südamerika, habe sie besucht. Die erste Frage war, wie geht's diesem und diesem Missionar auf dem Missionsfeld? Brennen für Jesus. Oh, wenn wir doch auch solche Männer und Frauen sein könnten in unserer Gemeinde. Paulus, er war ein solcher Mann. Er war vorbildlich im Wandel, im Wort und Werk. Und es ging ihm nicht um seine Sache. Es ging um die Sache des Herrn Jesus. Deswegen sagt er, ich bin ein Diener. Ich bin ein Haushalter. Ich bin der Diener des Christus. Und ich bin der Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und wisst ihr, Paulus lädt nicht nur die Korinther ein und sagt, folge meinem Vorbild, sondern er schickt auch den Timotheus, können wir nachlesen, Vers 17. In 1. Korinther 4, 17 schickt er den Timotheus und sagt, deshalb habe ich auch Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Ich wünsche dir, ich wünsche uns, möglichst viele solche Vorbilder. Und ich wünsche dir, dass du auf Menschen triffst in deinem geistlichen Lebensweg, wo du sagen kannst, so möchte ich eigentlich auch sein. Das möchte ich auch. Dass du ab und an jemand hast, der dir hilft auf dem Weg mit Jesus. Und deswegen liebe ich so den Chor, das Lied, warum geht's denn nicht als Solo-Christ? Warum kann es allein nicht gehen? Weil du alleine ganz verloren bist und dir niemand helfen kann. Und so wünsche ich dir immer wieder jemanden, der dir auf dem Weg mit Jesus hilft. Der dir wie Apostel Paulus ab und an einen Anstoß gibt für eine noch tiefere Beziehung mit Jesus. Der hier und da mal einen Fingerzeig gibt und sagt, Samuel, hier läufst du verkehrt. Ich kann mich gut erinnern, dieser Mann ist schon lange beim Herrn. Er kam eines Tages auf mich zu und sagte, Samuel, hast du schon bemerkt, das und jenes? Meinst du, das ist gut, wie du es tust? Mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Ich habe gesagt, Jesus, danke für diesen Bruder, der kam und mich auf Dinge in meinem Leben aufmerksam gemacht hat. Solche Menschen wünsche ich dir. Und ich wünsche dir auch immer wieder jemanden, wenn du auf falschen Wegen gehst, der dich zum Herrn Jesus zurückzieht. Vielleicht an der Hand oder im Gebet. Und so kommt Paulus zum Schluss mit seinen Gedanken in unserem Kapitel. Und dann lesen wir Kapitel 4, Vers 18 bis 20. Auch wieder nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Und noch einmal muss Paulus rückschauen und sagen, schaut einmal, einige von euch machen sich wichtig und behaupten, ich würde es nicht wagen, zu euch zu kommen. Oder Paulus hat angekündigt, ich komme nach Korinth und ich werde mich der Probleme annehmen. Und ich werde mit diesen Menschen, die so groß von sich reden, werde ich persönlich reden. Und ich werde sie, wenn es nötig ist, sogar aus der Gemeinde ausschließen. Auf das kommen wir dann in Kapitel 5 in 14 Tagen. Und nun sagen sie, sagt Paulus, einige von euch machen sich ja wichtig und behaupten, ich würde es nicht wagen, zu euch zu kommen. Doch wenn der Herr will, werde ich sehr bald bei euch eintreffen. Und dann werde ich nicht nur sehen, was an den Worten dieser Wichtigtuer dran ist, sondern auch, ob Kraft dahinter steckt. Denn die Herrschaft Gottes ist keine Sache des Redens, sondern der Kraft. Was ist euch lieber? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen? Oder mit Liebe und Nachsicht? Wisst ihr, es gibt den Moment der falschen Entscheidung. Ja, die Tragik der falschen Entscheidung. Die Gemeinde Korinth, das waren so viele Menschen. Das waren Menschen, die besuchten wahrscheinlich regelmäßig die Gottesdienste. Da gab es Menschen, die saßen regelmäßig in der Gemeinde. Da gab es Menschen, die hörten das Wort Gottes. Da gab es Menschen, die gaben vor, Christen zu sein. Und die haben vielleicht sogar die Worte des Apostel Paulus oder das, was gepredigt wurde, haben sie innerlich bejaht. Aber sie wollten eines dennoch nicht. Sie wollten ihr eigenes, ich-bezogenes Leben nicht aufgeben. Man kann jahrelang in eine Gemeinde gehen und doch sein eigenes Ich spazieren führen. Man kann jahrelang in einem Chor mitsingen und doch an versteckten Sünden festhalten. Man kann jahrelang mitmachen im Gemeindedienst und doch nicht von ganzem Herzen Jesus nachfolgen. Paulus, er muss zum Abschluss dieses Kapitels Ihnen sagen, noch einmal zitiere ich den einen Vers, wo drin steht, und dann werde ich nicht nur sehen, was an den Worten dieser Wichtigtuer dran ist. Anscheinend gab es in Korinth Menschen, die haben sich sehr, sehr wichtig gefühlt. Die haben sich hervorgetan durch wunderbare Worte. Doch ihr Leben sprach eine andere Sprache. Es sind Menschen, von denen die Bibel Folgendes sagt. Ich lese dazu Judas Vers 16. Judas Vers 16. Diese Menschen, sie murren und hadern mit ihrem Geschick. Sie leben nach ihren Begierden und ihr Mund redet stolze Worte. Und um ihres Nutzens willen schmeicheln sie den Leuten. Das sind Christen in der Gemeinde Jesu. Es ist unsere Entscheidung, was wollen wir? Paulus am Schluss dieses Kapitels, tu noch einmal den Korinthern vorlegen. Entscheidet euch, wollt ihr solche Wichtigtuer sein oder wollt ihr Vorbilder werden für Jesus? Paulus erstellte sich als Vorbild hin, nicht weil er sich wichtig fand, sondern weil er ein Diener des Christus war, weil er ein Verwalter war der Geheimnisse Gottes. Was wollen wir? Solche Wichtigtuer sein oder Vorbilder auf Jesus? Und so möchte ich schließen mit dem Wort aus Titus 2, Vers 6, wo steht, vor allem aber sei du selbst ihnen ein Vorbild im Gutes tun. In deiner Lehre zeige Unverdorbenheit und den gebührenden Ernst in gesunden, unanfechtbaren Worten, damit jeder Gegner sich beschämt fühlt und uns nichts Schlechtes nachsagen kann. Wir dürfen uns entscheiden, entweder ein Vorbild oder ein Wichtigtuer zu sein. Mögen wir uns entscheiden für die richtige Sache. Amen. Lasst uns stille werden und beten. Herr Jesus, es geht ja um dich. Du möchtest, dass wir verändert werden, umgestaltet werden in dein Bild. Und dass wir, Herr Jesus, selber Vorbilder werden auf dich. Vorbilder in unserem Leben, in unserem Wandel, in unserem Reden, in unserem Tun. Nicht in Perfektion, Herr Jesus, in aller Schwachheit, aber einfach, weil wir ganz nahe bei dir sind und bei dir bleiben. Und Herr Jesus, danke dafür, dass du uns hilfst. So wie es in einem Lied heißt, bei dir, Jesus, will ich bleiben. Stets auf deinen Wegen gehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Herr Jesus, hilf du mir. Danke, dass du mich nicht alleine lässt, sondern dass du in meinem Herzen wohnst durch deinen Heiligen Geist. Und danke dafür, dass dein Heiliger Geist uns selber auch leitet, antreibt, immer näher zu dir. Und dafür preise ich dich und bete ich dich an. Amen.